Matthäus 27. Wir werden wieder einen längeren Abschnitt durchnehmen. Habt eure Bibeln bei euch, lest mit. Wir haben gesungen, auf Jesu Tod und Auferstehen will ich mein Leben bauen. Das ist das Wesentliche in unserem Glauben. Das, was das wahre biblische Christentum von allen anderen menschengemachten Religionen unterscheidet, ist, dass Gott es ist, der uns rettet. In allen menschengemachten Religionen müssen die Menschen sich selbst retten, sich selbst irgendwie zu Gott hinarbeiten, durch Gottesdienst, Besuch oder Wallfahrt nach Mekka oder Maria, sonst irgendwas, Rituale, Gebete, Meditation, dass die guten Werke irgendwo die schlechten Werke aufwiegen und so weiter und so fort. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Variationen. Aber allen ist gemeinsam, es hängt von dir ab. Gottes Weg ist anders. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus ist der Weg. Es ist Gott, der uns in Jesus mit sich versöhnt hat, der uns gerettet hat, der uns erlöst hat. Er ist in Jesus Mensch geworden, hat ein perfektes, sündenloses, vollkommenes Leben gelebt, das wir nicht leben können. Und er ist für unsere Schuld gestorben und er ist auferstanden. Und das ist die Grundlage für unsere Versöhnung mit Gott, für unsere Freiheit von Verdammnis, für die Gemeinschaft mit dem Schöpfer, für ewiges Leben, für den Segen Gottes. Nicht, was wir getan haben oder nicht getan haben, sondern was Jesus für uns getan hat. Und er bietet uns das als Geschenk an. Und wir müssen es nur mehr annehmen, indem wir uns ihm anvertrauen und uns eins machen mit ihm durch Glauben. Die Bibel nennt das Gnade. Gnade bedeutet so viel wie unverdiente Gunst. Du bekommst was geschenkt, was du eigentlich gar nicht verdient hast. Und das hat Jesus für dich verdient. Unsere Errettung von der Entfremdung von Gott, aus der Sklaverei der Sünde, der Verdammnis unserer Schuld, beruht auf zwei historischen Ereignissen. Das erste ist das, was Jesus für uns getan hat, sein perfektes Leben, sein Tod, seine Auferstehung für uns. Das ist die Grundlage. Und das zweite historische Ereignis hat mit dir zu tun. Wenn du dich entscheidest, es für dich persönlich anzunehmen und dich von ihm retten zu lassen und ihm zu folgen. Wir sind gerade dabei, dieses erste Ereignis, die Grundlage zu studieren. Wir haben Jesu sündenloses Leben betrachtet im Matthäus-Evangelium. Wir haben seine Hingabe an uns und den Vater gesehen, als er Ja gesagt hat im Kreuz, im Garten Gethsemane. Wir haben seine Verurteilung gesehen und heute wollen wir seine Kreuzigung betrachten. Nächste Woche dann, nächstes Mal seine Auferstehung. Wir lesen weiter im Vers 26. Dann gab er, das heißt Pilatus, ihnen den Barabbas los, Jesus aber ließ er geißeln und überlieferte ihn, damit er gekreuzigt werde. Geißelung war eine brutale Form der Folter. Wird hier gar nicht erklärt, weil alle damals wussten, was es bedeutet hat. Das Opfer wurde an einen Pfahl gebunden, ausgestreckt und dann wurden die Schulter und der Rücken und die Beine mit einer Geißel bearbeitet, die aus Lederriemen bestanden hat, wo Knochenstücke und Glasstücke und Metallstücke eingearbeitet waren, die so ja, eigentlich das Fleisch am Leib zerrissen hat. Ich denke, in dem Film Die Passion Christi wurde das sehr realistisch dargestellt. Also ich konnte beim zweiten Mal gar nicht mehr hingucken, so brutal war das. Die Folter sollte, wie alle Folter, den Angeklagten dazu bringen, Verbrechen zuzugeben. Und wenn so ein Gegeißelter Verbrechen rausgerufen hat, dann wurden die Schläge leichter. Wenn er nichts bekannt hat, dann wurden sie schwerer und immer härter. Jesus hatte nichts zu bekennen. Er war schuldlos, wie Pilatus und Judas bekannt haben. Und so hier haben wir Jesus gegeißelt. Bist du schon mal schlecht behandelt worden in deinem Leben? Ich würde mal behaupten, nicht so schlecht wie Jesus. Er sagt mir, Jesus versteht dich. Jesus kann mitfühlen mit dir. Nicht nur abstrakt, theoretisch, als allwissender Gott, sondern wirklich ganz konkret aus eigener, aus persönlicher Erfahrung. Er ist unser Hohepriester, der mitfühlen kann. Vers 27, dann nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit in das Prätorium, das war der Sitz des Statthalters oder des Befehlshabers, und versammelten um ihn die ganze Schar, das heißt die römischen Soldaten. Vers 28, und sie zogen ihn aus und legten ihm einen scharlachroten Mantel um. Und sie flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine Rechte. Und sie fielen vor ihm auf die Knie und verspotteten ihn und sagten, sei gegrüßt, König der Juden. Das war die Anklage, wegen der er verurteilt worden war. Also sie verspotten hier Jesus als König mit einer Robe und einer Krone und einem Zepter. Bist du schon mal verspottet worden? Vielleicht für Jesus, weil du an ihn glaubst, weil du ihm nachfolgen willst. Jesus versteht das. Jesus weiß, wie sich das anfühlt. Aus eigener Erfahrung. Seht, wie viel Spott er ertragen hat für uns. Deshalb wollen auch wir zu ihm stehen, egal was. Vers 30, und sie spien ihn an, nahmen das Rohr und schlugen ihn auf das Haupt, quälten ihn. Anspeien, anspucken war natürlich sehr beleidigend, super beleidigend, vor allem in der damaligen Kultur. Schau, wie viel Jesus für dich ertragen hat. Haben Menschen dich beleidigt oder gedemütigt oder verachtet? Jesus weiß, wie sich das anfühlt. Er weiß, wie es dir geht. Er hat das alles für dich erlebt. Und das ist das, was uns beeindruckt. Wir lieben ihn, weil er uns geliebt hat. Wir stehen zu ihm, weil er zu uns gestanden ist. Wir geben uns ihm hin, weil er sich uns hingegeben hat. Vers 31, und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine eigenen Kleider an und sie führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und wir wissen, der zum Tode Verurteilte musste das Kreuz oder meist nur den Querbalken des Kreuzes selbst zu seiner Hinrichtungsstätte tragen. War schwer, bis zu 50 Kilo konnte der schwer sein, habe ich gelesen. Und er wurde hier durch die Hauptstraßen hinaus vor die Stadt geführt, sollte natürlich als Abschreckung dienen der Bevölkerung. Und Jesus war nach einer wahrscheinlich durchgewachten Nacht und den ganzen Misshandlungen zu schwach, es zu tragen. Jesus war vollkommener Gott, aber er war auch vollkommener Mensch, so wie du und ich. Und in seiner Menschlichkeit war er an einem Punkt, wo er zu schwach war. Das Krasse, er war zu schwach, um den Erlösungsplan des Vaters, dem er sich hingegeben hat, den er so bestimmt auf sich genommen hat, ohne fremde Hilfe zu Ende zu führen. Jesus schaffte es nicht, sein Kreuz an die Hinrichtungsstätte zu tragen. Das ist krass, wie muss ich das für ihn angefühlt haben? Und fühlst du dich manchmal schwach? Fühlst du dich manchmal hilflos? Und dein Geist ist willig, aber dein Fleisch ist schwach. Ist krass, der allmächtige Gott kennt sogar das aus eigener Erfahrung. Und er versteht dich. Er fühlt mit dir. Wir tun uns oft schwer damit, um Hilfe zu bitten, oder? Das nagt an unserem Stolz. Jesus war auf Hilfe angewiesen. Wir lesen hier im Vers 32, als sie aber hinauszogen, trafen sie einen Mann von Kyrene, das war im heutigen Libyen, mit Namen Simon. Den zwangen sie, dass er sein Kreuz trage. Also Simon ist von weit hergekommen, um das Passafest in Jerusalem zu feiern. Das war wahrscheinlich der Highlight in seinem Leben, so wie für einen Moslem die Hadsch nach Mekka ein Highlight ist. Und während er hier in Jerusalem vielleicht Gedanken verloren unterwegs war, sieht er diese Soldaten mit diesen Todeskandidaten, wie sie durch die Stadt geführt werden. Ein Lärm, ein Auflauf, eine Volksmenge, die weinenden Frauen. Und er sieht wahrscheinlich Jesus, der damit kämpft, sich auf den Beinen zu halten. Oder vielleicht ist er auch gestürzt, wissen wir nicht genau. In der katholischen Tradition fällt Jesus unterm Kreuz. Wird jetzt nicht direkt in der Bibel überliefert. Aber was wir wissen, er war zu schwach, sein Kreuz weiter zu tragen. Und was hat Simon von Kyrene empfunden bei diesem Anblick? Vielleicht Hass auf die Römer, die verhasste Besatzungsmacht, dass sie hier einen aus seinem Volk so quälen. Vielleicht war auch Mitleid für Jesus und die anderen. Vielleicht auch Verachtung für Jesus, denn gekreuzigt wurden nur die allerschlimmsten Verbrecher. Verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt, heißt es in der Bibel. Galater 3, Vers 13 steht, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Also Simon begegnet hier einer sehr unschönen Situation. Und Simon wollte damit nichts zu tun haben. Simon wollte das Passafest feiern im Tempel. Und er will vorbeigehen. Und vielleicht kennt ihr das auch, dass unschöne Situationen in euer Leben einbrechen, in den Alltag einbrechen, dass du konfrontiert bist, vielleicht mit eigenen Nöten, vielleicht mit Nöten von Mitmenschen. Vielleicht bist du auf dem Weg in den Gottesdienst und irgendein stinkender Penner schnorrt dich an. Oder die Toilette ist verstopft und die Kinder streiten. Oder irgendjemand ruft dich gerade an, wo es dir überhaupt nicht passt, auf den du gerade überhaupt keinen Bock hast. Vielleicht, weiß ich nicht, irgendjemand, der psychische Probleme hat oder irgendeine alte Frau, die ein riesiges Redebedürfnis hat, weil sie einsam ist und du weißt, oh Mann, das kann lange dauern. Fühlst dich als Opfer, vielleicht sogar. Und was ist dein erster Impuls? Ja, wie Simon, ich verdrück mich, ich gehe dem aus dem Weg, ich drück den Anruf weg. Hey, ich habe Wichtigeres zu tun, ich habe Heiligeres zu tun, ich bin gerade auf dem Sprung in Gottesdienst oder was immer du gerade tun willst. Aber oft sind diese unschönen Situationen auch schwierige Menschen, die Gott in unser Leben vorbeiführt, himmlische Verabredungen, die er für uns hat. Und Simon, er will sich hier verdrücken und spürt wahrscheinlich plötzlich hier die kalte Klinge eines römischen Schwertes auf seiner Schulter und irgendein Soldat sagt, hey du, trag du sein Kreuz. Ach, Mist. Das hat ihm sein ganzes Passafest versaut. Ganze Grund seiner weiten Reise, das war nicht sein Plan. War sicher nicht begeistert. Ihr wisst, Blut, das Kreuz eines Verbrechers, das hat ihn unrein gemacht. Da war nichts mehr mit Passafeiern im Tempel. Simon hatte keinen Bock, das Kreuz zu tragen. Es war ein aufgezwungenes Kreuz. Vielleicht fühlst du dich manchmal auch so. Plötzlich Umstände oder Schwierigkeiten in deinem Leben, die du dir nicht selbst ausgesucht hast oder ausgesucht hättest. Aber seht ihr, das Kreuz, das brachte Simon von Angesicht zu Angesicht mit Jesus, mit seinem Retter. Und oft sind es in unserem Leben diese schwierigen Zeiten, die uns zu ihm tragen, in denen wir ihn besser kennenlernen. Simon war zum Passafest gekommen. Sein Plan war, als ein Passalamm sterben zu sehen, symbolisch für seine Sünden. Und jetzt ist er dem Lamm Gottes begegnet, das hinwegnimmt. Die Sünde der Welt, die Schuld von uns allen, ein für alle Mal. Simon hat gedacht, oh Mann, das ist ein schlechter Tag, es läuft nicht nach meinem Plan. Jetzt bin ich unrein, ich kann nicht in den Tempel gehen, alles ist versaut. Wahrscheinlich hat er gemurrt, oh, warum ich? Warum passiert es mir, ausgerechnet heute, ich verstehe es nicht. Aber es stellte sich raus, das war der gesegnetste Tag in seinem Leben, war eine himmlische Verabredung. Das war der Tag, an dem er seinem Retter begegnet ist. Und vielleicht hat er sich bekehrt an diesem Tag. Vielleicht hat er Jesus statt das Lamm als Opfer für seine Schuld angenommen, sich der Gemeinde angeschlossen. Im Markus-Evangelium lesen wir jedenfalls, dass Simon identifiziert wird als der Vater von Alexander und Rufus. Und das sagt uns, Alexander und Rufus waren wohl bekannte Leute in der Gemeinde damals. Interessant ist, im Römerbrief 16 lesen wir, grüßt Rufus den Auserwählten im Herrn und seine und meine Mutter. War dieser Rufus vielleicht der Sohnemann von Simon? Interessant ist auch, 1941 wurde im Kidron-Tal außerhalb der Altstadt von Jerusalem ein Grab gefunden mit der Inschrift, dass es dem Alexander, dem Sohn des Simon von Kyrene, gehört. Nach einer alten Tradition war er einer der ersten Märtyrer für Jesus. Es scheint so, dass Simon und seine Familie zu Jesus gefunden hat. Die Dinge sind oft anders, als sie auf den ersten Blick aussehen. Wenn du eine schwere Zeit durchmachst, wenn du denkst, du hast einen schweren Tag, sei nicht zu voreilig mit der Bewertung. Versuche Jesus zu sehen in dieser Situation. Es ist kein Zufall. Was würde Jesus tun? Jesus sehen. Ich denke, im Nachhinein war Simon dankbar, dass er das Vorrecht hatte, das Kreuz Jesu zu tragen. Es war eine Ehre. Ich meine, stell dir vor, du wärst in dieser Menge gewesen und die Römer suchen einen, der das Kreuz für Jesus tragt. Was hättest du getan? Hättest du dich vorgedrängt? Hättest du dich freiwillig gemeldet? Hättest du gesagt, hey, ich mach's gerne, ist mir eine Ehre, ich liebe diesen Jesus? Wie wär's es heute zu tun? Jesus hat gesagt, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Selbstverleugnung um Jesu willen. Wir können jeden Tag das Kreuz tragen für Jesus. Unser Ego hinten anstellen, um seinen Willen zu tun. Um andere Menschen in seinem Namen zu lieben und ihnen zu dienen. Hey, warum sollten wir das tun? Ja, weil er es für uns getan hat. Sein Kreuz für uns getragen, unser Kreuz eigentlich für uns getragen. Was sollten wir tun nach all dem, was er für uns getan hat? Römer 12 sagt, es ist unser vernünftiger Gottesdienst. Was sonst sollten wir tun? Bist du bereit dafür, Kreuz zu tragen, selbst zu verleugnen? Das ist, was Nachfolge bedeutet. Jeder Einzelne von uns ist berufen, das zu tun. Und auch wir als Gemeinde sind berufen, das zu tun, dass wir uns nicht um uns selbst drehen, sondern um ihn. Wir haben eine Berufung, zu dienen. Eure guten Werke sollen leuchten in dieser finsteren Welt. Wir haben einen Missionsauftrag, Auftrag zu lieben. Zuerst einander zu lieben. In Johannes 13 hat Jesus gesagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, meine Nachfolger seid, indem ihr Liebe füreinander habt. Hey, das ist attraktiv. Das ist evangelistisch schon in sich. Und zweitens, dass wir dann gemeinsam die Welt lieben, Jesu Liebe in die Welt tragen. Und Nachfolge wird ja in der Gemeinschaft, im Umgang mit anderen Menschen konkret. Und das macht es schwierig. Menschen sind manchmal schwierig, gell? Also vor allem die anderen, gell? Ja, theoretisch alles klar, oder? Kreuz tragen, Jesus nachfolgen, hey, lass uns reinhauen. Theoretisch ist alles klar, oder? Ist unser vernünftiger Gottesdienst. Ist richtig, ist vernünftig. Macht Sinn, was sonst sollte man tun? Aber praktisch ist es herausfordernd, oder? Aber es ist wichtig zu sehen, Nachfolge ist nicht nur die Hingabe an Jesus, an das Haupt, sondern mit ihm auch Hingabe an den Leib, an die Geschwister, an ganz konkrete Mitmenschen. Also denkt nicht zu abstrakt, denkt an konkreten Geschwister, die um euch sitzen gerade. Also die Frage ist, in welcher konkreten Ortsgemeinde will Jesus mich haben? Hat der Herr dich hierher gerufen? In die Calvary Chapel? Okay, dann möchte ich dich herausfordern, diesen Weg gemeinsam mit uns zu gehen. Dass wir aneinander wachsen und miteinander wachsen in diese radikale Nachfolge, radikale Liebe hinein. Christoph hat uns Freitag beim Männerstammtisch einen wunderbar herausfordernden Input zu dem Thema Gemeinde gegeben. Und wir haben da ein paar echt gute Punkte miteinander erarbeitet. Und wir sind noch nicht fertig damit. Wir haben noch viel Luft nach oben in dieser Berufung, die wir haben. Bereit sein, sich selbst zu verleugnen. Jesus zu lieben, Geschwister zu lieben, die Welt zu lieben, wie Jesus, gemeinsam mit ihm. Das ist unsere Berufung. Vers 33, und als sie an einen Ort gekommen waren, genannt Golgatha, das heißt Schädelstätte, Ort außerhalb der Stadtmauer von Jerusalem, wahrscheinlich an einer Hauptstraße. Im Vers 39 lesen wir von den Vorübergehenden. Ja, diese ganze Kreuzigung war als Abschreckung gedacht. Der Römer hat am Rand von belebten Straßen stattgefunden. Traditionell befinden sich Golgatha, genauso wie das Grab Jesu, innerhalb der heutigen Grabeskirche in Jerusalem. War ein alter Steinbruch zur Zeit Jesu dort, damals noch außerhalb der Stadtmauer von Jerusalem. Die heutige Mauer der Altstadt wurde erst im 15. Jahrhundert, glaube ich, oder 16. Jahrhundert von den Osmanen errichtet. Und da wurden auch Grabhöhlen gefunden. Natürlich alles überbaut jetzt. Dieser Grabhügel wurde schon vorher von den Römern geschliffen, die da einen heidnischen Tempel hingebaut haben. Jetzt steht eine Kirche drauf, wie auf den meisten interessanten Orten. Leider eigentlich, muss man sagen. Man sieht heute nicht viel dort, ein Stück Fels. Aber die meisten Fachleute sagen, wahrscheinlich war das der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde und auch begraben wurde. Alternativ dazu gibt es außerhalb des heutigen Damaskustores einen Hügel, einen Felsen, der mit Fantasie einem Schädel ähnlich sieht, und dahinter das sogenannte Gartengrab. Da passen jetzt die Fotos dazu. Das ist dieser Fels. Also, falls das dieser Ort gewesen wäre, dann wäre Jesus wahrscheinlich unten am Fuß dieses Felsens an der Hauptstraße, die nach Jerusalem hineinführt, gekreuzigt worden. Und dann dahinter ein bisschen links auf der Seite, nächste Bild, ist ein Gartengrab. Also wahrscheinlich war es das nicht, aber diese Bilder geben uns ein bisschen eine, naja, konkretere Vorstellung als die Kirche, die Grabeskirche, wie es vielleicht gewesen hätte sein können. Und als sie an einen Ort gekommen waren, genannt Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm mit Galle vermischten Wein zu trinken, und als er davon gekostet hatte, wollte er nicht trinken. Hatte eine betäubende Wirkung, jüdische Tradition vielleicht auch. Nach Sprüchen 31, Vers 6, gebt Rauschtrank dem Mutlosen und Wein denen mit bitterer Seele. Und dann heißt es in Vers 35, als sie ihn aber gekreuzigt hatten. Auch hier wird nur das Faktum genannt. Matthäus musste seinen Zuhörern nichts erklären, die kannten das alle. Kreuzigung, grausame Art, Verbrecher zu Tode zu foltern, ist für mich ein Beweis für die Gefallenheit des Menschen. Wenn du daran zweifelst, dass die Menschen gefallen sind, dann lies über die Kreuzigung oder irgendein Konzentrationslager oder geh in ein Foltermuseum. Nein, die Menschen sind nicht gut von Natur aus sich aus. Wir sind gefallen, wir brauchen Erlösung, wir brauchen Veränderung, wir brauchen Jesus. Es gab nicht die eine 0815 Kreuzigungsart. Die Römer waren da kreativ, haben alles verwendet, was sie hatten. Manchmal wurden Leute einfach an Bäume genagelt in verrücktesten, verdrehtesten Positionen. Manchmal wurden sie von vorne angenagelt oder die Beine von der Seite angenagelt. Mach mal das nächste Bild rein. Das wurde in Jerusalem gefunden. Das ist ein Fersenknochen, der von einem römischen Nagel durchbohrt war, Knochen eines Gekreuzigten. Also können wir uns nur vorstellen, wie brutal das damals war. Wurden durch das Handgelenk und durch die Füße angenagelt. Oft wurde noch ein Sitz auf dem aufrecht stehenden Balken angebracht. Das hat dann das Leiden verlängert. Und zwar ein Gekreuzigter musste sich hochziehen an seinem Armen und mit den Beinen hochstemmern, um atmen zu können, weil sein eigenes Körpergewicht die Lunge eingeschnürt hat. Und so ein Gekreuzigter hat im Prinzip rotiert um diese Nägel, auf denen er aufgehängt war. Und wir können uns gar nicht vorstellen, die Schmerzen, was das bedeutet haben muss. Und wenn dann dieses Opfer erschöpft war und ihm langsam die Kraft ausging, ist es erstickt irgendwann. Jesus nach 6 Stunden. Oft hingen Gekreuzigte tagelang an einem Kreuz. War jetzt nicht so der Riesenblutverlust. Das war designed, wenn man so sagen will, um Menschen langsam zu Tode zu quälen. Langsamer, grausamer Tod für die schwersten Verbrecher. Römischer Bürger durfte nicht gekreuzigt werden. Erinnert uns an Philipperbrief Kapitel 2. An Jesus, Gott, den Sohn, der sich erniedrigt hat, der Mensch geworden ist und als Mensch erfunden hat, er sich nochmal erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Tod eines Verbrechers. Er ist der Letzte, der Niedrigste geworden für uns. Und da ist er unser ultimatives Vorbild. Da sehen wir, wie weit Liebe bereit ist zu gehen. In Markus 10 hat Jesus gesagt, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Philipperbrief heißt es weiter, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Und davor hat er gesagt, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Also habt diese selbe Einstellung, diesen selben Sinn wie er. Habt das im Sinn, was Jesus im Sinn hat. Achtet einer den anderen höher als euch selbst. Im Markus-Evangelium hat Jesus gesagt, wer unter euch groß werden will, der soll der Diener aller sein. Warum wollen wir so für ihn leben? Na, weil er so für uns gelebt hat. Was sonst sollten wir tun? Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben, heißt es eigentlich, weil er uns zuerst geliebt hat. Nicht nur ihn, auch andere. Das prägt mich, das treibt mich, so soll es sein zumindest. Nicht aus Gesetzlichkeit oder irgendwie äußerem Druck. Paulus hat gesagt, die Liebe Christi drängt mich. Er hat mich so sehr geliebt. Er liebt jeden Menschen so sehr, selbst den, den ich nicht so ganz besonders mag. Und Jesus hat das getan, als das Leben ihm wirklich Aua gemacht hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn das Leben Aua macht. Also ich persönlich kriege jetzt da nicht so die tiefen, warmen Liebesgefühle, wenn ich Schmerzen habe. Wenn ich Schmerzen habe, dann spüre ich erstmal mich. Dann fokussiert das mich auf mich. Und meine Tendenz ist eher, dass ich eher ungenießbarer bin als sonst, wenn ich keine Schmerzen habe. Aber schaut auf Jesus. Jesus hat gebetet für seine Mörder, die ihn zu Tode gefoltert hat. Jesus hat vergeben. Jesus hat an seine Mama gedacht, an die Versorgung seiner Mama. Jesus hat den Verbrecher, der neben ihm gestorben ist, getröstet. Das ist Jesus. Es gibt keine schönere Person als ihn. Inmitten dieser Demütigung, dieser Verachtung, diesem Spott ist er echt majestätisch und königlich und gut. Ein Charakter, der alles andere überragt. Das ist unser König. Und so einem König kann ich folgen. So einen Herrn kann ich anbeten. Wen sonst? Er ist es würdig. Vers 35, und als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider, indem sie das Los warfen. Es war üblich, dass die Wachen die Henker die Habseligkeiten der Hingerichteten bekommen haben. Und es ist so, wie es vor 1000 Jahren zuvor im Psalm 22 vorhergesagt war, wo es heißt, sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los. Es war kein Unfall, was hier mit Jesus passiert ist, es war Gottes Erlösungsplan. Verteilten seine Kleider unter sich. Verbrecher wurden nackt gekreuzigt, also absolute Demütigung. Jesus hat sich nicht dafür geschämt, nackt für dich zu sterben. Ich hoffe, dass wir uns nicht schämen, für ihn zu leben. Und dann lesen wir, und sie aßen und bewachten ihn dort, Mahlzeit. Es waren hartgesottene Henker. Und sie brachten oben über seinem Haupt eine Beschuldigungsschrift an. Und es war üblich so, dass die Verbrechen aufgeschrieben wurden. Die zum Tode Verurteilten mussten diese Tafel um den Hals gehängt durch die Stadt tragen. Wie gesagt, Abschreckung für alle, die es gesehen haben. Und hier haben sie es über Jesus an sein Kreuz genagelt. Dies ist Jesus, der König der Juden. Für die jüdischen Leiter war das eine Beleidigung, das war ein Anstoß für sie. Die sind zu Pilatus gegangen und haben gesagt, nee, sondern schreib, er hat gesagt, er ist der König der Juden. Und Pilatus hatte keine Geduld für die Juden, er hat gesagt, es bleibt geschrieben, was ich geschrieben habe. Er wollte ihnen dann gern eins auswischen. Und das hat die jüdischen Leiter nur noch wütender gemacht auf Jesus. Das erklärt diesen Hass, diesen Spott, diesen Hohn, den sie für ihn hatten, wie verbittert die waren. Vers 38, dann werden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Wahrscheinlich zwei Männer, die an diesem Aufstand mit Barabbas mitbeteiligt waren. Es ist so krass, wir sahen Jesus zu seinen Lebzeiten bei den Sündern sitzen, ein Freund von Sündern, bei den Benachteiligten, bei den Ausgestoßenen, und so starb er auch zwischen zwei Verbrechern. Und auch das war prophezeit über 750 Jahre zuvor in Jesaja 53 über den Gottesknecht, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünden vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Vers 39, die Vorübergehenden aber lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sagten, du, der du den Tempel abbrichst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steig herab vom Kreuz. Ebenso aber spotteten auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten, die Leiter Israels. Und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er ist Israels König, so steige jetzt vom Kreuz herab und wir werden an ihn glauben. Er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn liebt. Denn er sagte, ich bin Gottes Sohn. Auf dieselbe Weise schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Also Spott und Lästerung von allen Seiten. War auch prophetisch im Psalm 22 schon vorhergesagt. Psalm 22, Vers 7, ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich, sie verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Er hat es auf den Herrn gewälzt, der rette ihn, befreie ihn, denn er hat ja Gefallen an ihm. Und ich glaube nicht, dass die hohen Priester, die Leiter Israels hier bewusst den Psalm gebetet haben, aber sie haben erfüllt, was prophezeit war. Nicht wortwörtlich, aber sinngemäß. haben sie dasselbe gesagt. Nun, hätte Jesus sich selbst retten können, wie sie ihn verspottet haben? Hätte Jesus herabsteigen können vom Kreuz? Ja, natürlich. Er war der Schöpfer, er der allmächtige Gott. Er hat den Planeten erschaffen, auf dem das Kreuz gestanden ist. Er hat die Atome der Nägel und der Balken zusammengehalten, auf denen er gekreuzigt war. Hätte Jesus herabsteigen können vom Kreuz? Ja, auf der anderen Seite nein. Es hätte seiner Natur widersprochen, seinem Charakter. Etwas viel Stärkeres hat ihm am Kreuz gehalten als die Nägel. Und das war die Liebe für dich und für mich. Er hat an dich gedacht, er hat an mich gedacht. Jesus hat gesagt, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Also wenn du je zweifelst dran, ob Jesus dich lieb hat, ob Gott dich lieb hat, schau aufs Kreuz. So sehr liebt er dich. Und der hohe Priester, der hat ihm das als Schwäche ausgelegt. Das soll der Messias sein, der das mit sich machen lässt. Aber Jesus war stark für uns. Wenn Jesus sich selbst gerettet hätte, dann hätte er uns nicht gerettet. Er war unser Stellvertreter am Kreuz, an unserem Kreuz. Der Gerechte für den Verbrecher, das Lamm Gottes, das die Schuld aus der Welt geschafft hat, unsere Schuld. Vers 45, aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde, also von 12 Uhr mittags bis 15 Uhr nachmittags. Der Vater hat seinen Sohn und das ganze Land mit ihm in Finsternis gehüllt. Und das muss beängstigend gewesen sein für die, die dabei gestanden sind. Finsterste Stunde im wahrsten Sinn des Wortes für Jesus. Also egal, was immer du durchmachst, welche Finsternis du durchmachst, Jesus kannte Finsternis. Er kannte die schlimmste Finsternis. Das ist so krass, das Licht der Welt war in Finsternis gehüllt. Es war eine übernatürliche Finsternis, denn das Passafest hat immer zum Vollmond stattgefunden und da ist es unmöglich, eine normale Sonnenfinsternis. Vers 46, um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Unvorstellbar für Gott den Sohn, oder? Gott der Sohn in Gottes Ferne von Gott dem Vater. Werden wir nie wirklich verstehen. Weiteres Zitat aus Psalm 22 hier. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22, Vers 1. Hast du dich jemals von Gott verlassen gefühlt? Einsam, von allen verlassen, total allein, verzweifelt? Jesus versteht dich. Jesus weiß, wie sich das anfühlt. Aus eigener Erfahrung. Er fühlt mit dir, er ist bei dir, selbst wenn du es gerade nicht fühlst. Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Du magst dich vielleicht gerade einsam fühlen, aber du bist nicht allein. Jesus ist bei dir, er liebt dich, er trägt dich. Als aber einige von den Umstehenden es hörten, sagten sie, der ruft den Elia. Vielleicht haben sie ihn akustisch nicht gut verstanden. Und sogleich lief einer von ihnen und nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sagten, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, ihn zu retten. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Es ist interessant, dass es in der aktiven Form hier steht, er gab den Geist auf. In Johannes 10 hat Jesus gesagt, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und ich habe Vollmacht, es wieder aufzunehmen. Hier sehen wir die tiefste Identifikation Jesu mit uns als Mensch, in seiner Menschwerdung, bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Das Leben in Person starb mit uns und für uns als Mensch. Ja, selbst in der Stunde deines Todes darfst du wissen, Jesus kennt diese Erfahrung. Und Jesus ist dir vorausgegangen zur Auferstehung. Und weil er das getan hat, wirst du auch mit ihm auferstehen, wenn du durch Glauben mit ihm verbunden bist. Wir singen dieses Lied, When I come to die, give me Jesus. Wenn es an Sterben geht, dann gib mir Jesus. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bist nie allein. Selbst wenn kein Mensch bei dir ist, Jesus ist bei dir. Und er wird dich hinübertragen ins ewige Leben. Was für ein Trost. Vers 51, und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis nach unten. Von Gott her. Dieser dicke Vorhang, der das Heilige vom Allerheiligsten im Tempel getrennt hat, die Menschen von der Gegenwart Gottes getrennt hat sozusagen. Da durfte nur der hohe Priester einmal im Jahr am Versöhnungstag hineingehen mit dem Blut des Opfertieres. Und ihr könnt euch die Aufregung und das Chaos im Tempel vorstellen, als dieser Vorhang zerrissen ist in zwei Teile. Und das ist passiert, als Jesus ausgerufen hat, es ist vollbracht. Versöhnung ist vollbracht, eine neue Zeit ist angebrochen, ein neuer Bund. Jesus ist jetzt der Weg zu Gott. Gott hat ganz krass bildlich verkündet, die Tür ist auf, Tag der offenen Tür. Der Weg zu Gott ist frei. Tag der offenen Tür in Jesus. Jeder Tag mit Jesus ist ein Tag der offenen Tür bei Gott. Jesus hat die Trennung von Gott überwunden, das Trennende zerrissen, den Schuldschein, der gegen uns war, steht im Kolosserbrief. Der Weg zu Gott ist frei. Und Hebräerbrief im Kapitel 4 sagt uns, so lasst uns nun mit Freimütigkeit, mit Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade. So wurde auch der Sühnedeckel genannt, der auf der Bundeslade war im Allerheiligsten, so als Bild für den Sitz Gottes, die Gegenwart Gottes. Lass uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, in die Gegenwart Gottes, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Der Vorhang ist zerrissen. Und so lass ihn uns nicht in Gedanken wieder zunähen. Wieder in alte Gesetzlichkeit zurückfallen, als wäre unsere Annahme bei Gott von uns abhängig. Oh, ich bin auf die Nase gefallen, ich habe gesündigt, obwohl ich nicht wollte. Und oh nein, ich elend. Ich kann jetzt nicht einfach wieder so zu Gott kommen. Ich muss jetzt erstmal versuchen, wieder eine Woche brav zu sein und meine stille Zeit zu halten. Und ja, dann vielleicht irgendwann. Oh nee, ich habe eine stille Zeit verpennt. Gott kann den Tag heute nicht segnen. Hey, ist total falsch. Wenn du Jesus vertraust, bist du bekleidet mit Jesus. Und wenn du in Jesus kommst, kannst du immer kommen zum Vater, egal was du getan hast oder nicht getan hast. Selbst nachdem du versagt hast, gerade dann, wenn du versagt hast, mit Zuversicht, mit der Gewissheit, dass Gott dich annehmen wird. Und du darfst erwarten, dass Gott dich segnen wird, weil es ist nicht abhängig von dir, sondern von Jesus allein. Das ist die gute Nachricht. Also wenn du gefallen bist, darfst du schnell wieder aufstehen und Buße tun und weitergehen mit ihm. Und so darfst du ihm laufen, gerade dann, wenn du kämpfst, gerade dann, wenn du Hilfe brauchst und Gnade brauchst. Der Teufel will uns wegtreiben von Gott in solchen Situationen. Er will uns verdammen. Ja, Gott will nichts mit dir zu tun haben. Du kannst jetzt nicht einfach so nach dem, was du da jetzt einfach Gemeinschaft mit Gott haben. Was denkst du, was? Satan verdammt. Heiliger Geist überführt uns und weist uns auf Jesus hin und Jesus öffnet uns die Tür. Und so darfst du jeden Tag, jeden Moment mit Zuversicht vor ihn kommen. Das ist so eine Freiheit. Danke, Jesus. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Grüfte öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. So wie Lazarus. Und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen viele. Alles Zeichen natürlich. War aufregend in Jerusalem damals. Und spätestens jetzt hätten sie doch erkennen müssen, wer Jesus war und umkehren müssen zu ihm. Aber nee, es waren nicht die Juden, es waren nicht die jüdischen Leiter, zumindest noch nicht. Wir lesen später, dass viele von den Priestern gläubig geworden waren, Tausende, die sich bekehren zu Pfingsten, alles Juden. Aber erstmal war es hier der harte heidnische römische Hauptmann und seine Henker. Als aber der Hauptmann und die, die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchteten sie sich sehr, harte Soldaten, und sprachen wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Was sagst du über Jesus? Wirst du deine Beziehung mit ihm klären? Es starren aber dort viele Frauen von Weitem zu, die Jesus von Galiläa nachgefolgt waren und ihm gedient hatten. Unter ihnen waren Maria Magdalena und Maria des Jakobus und Josefs Mutter und die Mutter der Söhne des Zebedeus von Johannes und Jakobus, die treuen Frauen, Augenzeugen. Und wir haben heute nicht mehr viel Zeit, aber ich möchte gern zum Abschluss fragen, ja, und was jetzt? Was hat der Kreuzestod Jesu uns gebracht? Und das wäre eine ganze Predigtserie. Ich möchte heute einfach ein paar Bibelstellen vorlesen. Ein paar Highlights. Lasst sie einfach mal auf euch wirken, selbst wenn ihr nicht alles gleich voll versteht. Mal so ein Bild betrachten. Das große Bild. Wir verkürzen das oft, wenn wir evangelisieren oder wenn wir predigen, auf einen Aspekt, aber eigentlich ist es ein sehr vielschichtiger, großer Reichtum, den wir haben. Es ist nicht einfärbig, sondern das Licht wie durch ein Prisma gebrochen, das in verschiedenen Farben leuchtet. Was hat der Tod Jesu am Kreuz uns gebracht? Das Erste haben wir schon gesehen. Zitiert im Philipperbrief, Jesus hat uns ein Vorbild gegeben, dem wir nachfolgen können. Er hat uns gezeigt, wie weit perfekte Liebe bereit ist zu gehen. Größere Liebe hat niemals als die, dass er sein Leben gibt. Und diese Liebe zu uns hat er uns demonstriert. Auch Gehorsam. Er war gehorsam bis zum Tod. Liebe und Gehorsam gehören zusammen. Natürlich sehen wir gerade bei Johannes immer wieder. Und am Ende kriegt Gott alle Ehre. Philipper 2. Und ich schließe da Römer 5 an. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Aber dann fügt er einen neuen Aspekt hinzu, der Paulus. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Also was Jesus für uns am Kreuz getan hat, hat uns gerecht gemacht. Deswegen werden wir gerecht gesprochen vor Gott und dadurch vor Gericht verschont. Vers 10 weiter, Römer 5, denn wenn wir, die wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir jetzt versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Also wir wurden versöhnt. Die unterbrochene Beziehung mit Gott wurde geheilt. Und versöhnt sein ist eine wunderschöne Sache, oder? Wenn man Stress hatte mit jemandem und entzweit war und dann war es mal wieder versöhnt. Ist wunderbar. Ist eine heile Sache. Ist eine wunderbare Sache. Heile Beziehungen sind himmlisch. Beziehung zu Gott, heil. Wow, himmlisch. Was ein Sinn des Wortes. Kolosser 1, 21 bis 23. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Also keiner kann uns mehr strafen. Sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Im Kapitel 2, Kolosser 2, 13 und 14. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mit ihm lebendig gemacht, mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzung bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Also er hat uns geistig lebendig gemacht, er hat uns von unserer Schuld befreit. 1. Petrus 2, 24, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Kreuz hinaufgetragen hat. Jesus war unser Stellvertreter, auch das ist ein Motiv, was wir in der Bibel finden. Unser Stellvertreter, der stellvertretend für uns unsere Schuld auf sich genommen hat. Und dann haben wir natürlich an vielen Stellen, Hebräer 10 zum Beispiel, das Bild des stellvertretenden Opfers aus dem Alten Testament, diese Opfersprache. Hebräer 10, 10, wir sind geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Also uns von dem Stand von Sündern in den Stand von Heiligen, von Vollkommenen, Gerechtgesprochenen gebracht. 2. Korinther 5, den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also ein wunderbarer Tausch, auch das ist ein Motiv, was wir in der Bibel finden, ein Tausch. Eine Überweisung, unsere Schulden auf ihn, seine Gerechtigkeit auf uns. Römer 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde, also die Konsequenzen, die Sündenfolgen, ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes, das unverdiente Geschenk Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also statt die bittere Frucht der Sünde zu erben, beschenkt er uns mit ewigem Leben. Galater 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Also Segen, Verheißung, Leben statt Fluch. Fluch ist so die Verdichtung von den Konsequenzen, Straffolgen, vielleicht könnten wir sagen. 2. Korinther 8, Vers 9, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Also geistlicher Reichtum statt geistlicher Armut. Auf Kosten von Jesus. So der Gegenpol. Könnte man sagen, so weiß nicht, wenn wir so an einen Aufzug denken oder so, Jesus ist oben und wir sind unten. Nee, umgekehrt. Also ich denke jetzt an so einen Aufzug, wo zwei Aufzüge so parallel, ne, und die Gewichte ziehen einander ein Stück weit. Nee, wir sind oben, weil Jesus unten ist. Wir sind reich, weil er arm geworden ist. Auch das ist ein Bild, was das Neue Testament uns zeichnet. Aber im Gegensatz dazu Römer 6, Vers 6, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Hier haben wir Identifikation. Wir haben etwas gemeinsam mit Jesus. Da ist etwas gemeinsam mit Jesus passiert, als Jesus gekreuzigt wurde und als Jesus auferstanden wurde. Da ist was mit uns passiert. Wir sind mit ihm verwachsen, heißt es. Und da können wir ins Detail genau erklären, was es alles bedeutet. Aber diese Identifikation, und die hat uns Freiheit gebracht von dem Dienst der Sünde, damit wir der Sünde nicht mehr dienen. Im Vers davor heißt es, Christus wurde auferweckt, damit wir Neuheit des Lebens wandeln. Also er hat uns ein neues, ein anderes, ein heiliges, ein heiles Leben ermöglicht. Wir sind Teilhaber, wir sind Miterben mit Christus. Jesus hat ein Erbe für uns erlangt am Kreuz. Ich schließe ab mit Römer 8, Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Dann heißt es, in allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Auch das wäre ein Motiv, diese geistliche Überwindung. Der Teufel wurde besiegt, Kolosserbrief am Kreuz. Nichts kann uns trennen von seiner Liebe, Römer 8. Und ich mache hier Schluss. Wahrscheinlich würden uns noch ganz viele andere Bibelstellen einfallen und noch weitere Aspekte von dem, was Jesus für uns erworben hat am Kreuz. Also ich könnte zum Beispiel an Epheser 2 denken, dass diese Trennwand zwischen den Juden und den Heiden niedergerissen wurde in seinem Leib. Also wir haben hier eine ganze Explosion von Farbe und Licht und Leben, was Jesus uns gebracht hat. Und was sollen wir jetzt tun damit, in Anbetracht dessen? Wie gesagt, zwei historische Ereignisse. Das eine, was Jesus für uns getan hat. Zweite ist unsere Antwort. Wie sollen wir reagieren? Voll Dankbarkeit. Voll Ehrfurcht auf die Knie gehen, ihn anbeten, ihm nachfolgen, Beziehung genießen, ihm vertrauen, das Ausleben, dieses neue Leben, das er für uns ermöglicht hat. Lass uns das gemeinsam tun, lass uns ihn nochmal anbeten mit einem Lied und dann mit unserem ganzen Leben. Amen.